Finanzen, Familie und Liebe.
Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast.
Wir sind Marielle und Mike.
Let's talk.
Hallo und herzlich willkommen hier im BeziehungsinvestorInnen-Podcast.
Heute flüstern wir in dieser Folge etwas, denn wir nehmen es abends auf. Beide Kinder schlafen und sie dürfen keinesfalls aufwachen.
Ja, am 7. und 8. Oktober findet ja wieder die Elternzeit Masterclass statt. Und im Rahmen dessen haben wir uns mal überlegt, was gibt es denn alles für Herausforderungen zu einer gleichberechtigten Elternschaft? Und heute wollen wir über eine Thematik reden, die bei uns auch eine Herausforderung war und die wir erst in den letzten Jahren nach der Geburt unseres ersten Sohnes dann peu à peu auch gelöst haben.
Genau, es geht um all die organisatorischen To-Dos, den Mental Load vor der Geburt. Also das Baby ist noch nicht da, sondern ihr seid vielleicht gerade schwanger geworden oder wollt es vielleicht sogar noch werden. Und jetzt habt ihr 9 Monate oder weniger Zeit für sehr, sehr viele Dinge, die auf der To-Do-Liste stehen. Da haben wir uns mal gefragt, wer denkt eigentlich an diese Sachen? Woran muss man eigentlich wirklich alles denken? Und wie wäre es, wenn man das schon gleichberechtigt aufteilt?
So, und das haben wir jetzt alles uns nicht selbst überlegt, sondern Marielle hat diese Woche die Community auf Instagram gefragt und die Frage gestellt, was musstet ihr denn alles organisieren, an was musstet ihr denn alles denken? Da kam einiges zusammen und eine kleine Auswahl davon hat sie dann zur Abstimmung gestellt. Und zwar, macht das eher die Mama, macht das eher der Papa, macht ihr das beide zusammen oder ist es einfach völlig egal und es ist ja gar nicht bearbeitet worden sozusagen?
Ja, und diese Dinge möchten wir jetzt mal mit euch teilen, was man alles so tun muss. Ihr könnt also Zettel und Stift zücken und direkt mal notieren, was so die To-Dos sind und vielleicht auch schon dahinter schreiben, wer das bei euch übernehmen würde oder übernimmt. Erstes To-Do auf der Liste ist Erstausstattung besorgen, aber nicht zu viel, steht direkt in Klammern. Also offensichtlich ist das auch ein Konfliktthema, wie viel denn überhaupt. Und da habe ich gefragt, wer denn sich darum kümmert, die Erstausstattung zu besorgen. Und da habt ihr abgestimmt, 34% kümmert sich die Mutter darum, 65% beide und 1% der Papa.
Ja, und ich würde auch sagen, das war bei uns genauso, vor allen Dingen mit diesem Zusatz nicht zu viel in Klammern, weil das war dann auch mein Argument, wofür brauchen wir denn jetzt den 12. Body und wofür müssen wir denn das jetzt noch organisieren? Es reicht doch, wir können das doch alles machen, wenn das Kind dann auch da ist.
Ja, und gerade auch mit den Größen, gell? Also wo beginnt Erstausstattung, wo hört sie auf? Ich wollte direkt mal ausgestattet sein für die Größen 50, 56, 62, 68, weil man weiß ja nicht, wie groß das Baby ist, das auf die Welt kommt. Und man weiß ja auch nicht, wie schnell es wächst. Man hört nur immer, dass es so super schnell geht. Und daran hast du noch gar nicht so gedacht, gell? Ich glaube, für dich war das so, okay, wenn wir was haben, damit es das was anziehen kann. Alles andere können wir dann immer noch besorgen, wenn wir wissen, wie groß das Baby ist.
Ist aus meiner Perspektive natürlich auch viel einfacher zu sagen, weil ich werde nach der Geburt nicht körperlich eingeschränkt sein. Ich werde keine 8 Wochen Wochenbett haben, sondern ich bin flexibel und kann einfach weiter einkaufen gehen. Das ist natürlich bei dir nicht der Fall. So, das habe ich nicht mitgedacht und deswegen, ja, ist das natürlich alles bei dir hängen geblieben und ich habe da überhaupt nichts von übernommen.
Ja, also ich habe die Flohmärkte rausgesucht, habe mir so ein bisschen überlegt, was wir brauchen und du bist aber mitgekommen. Also du warst nicht gänzlich unbeteiligt.
Nee, ich habe mich dann um die Farben gekümmert und so.
Gut, das lassen wir mal so stehen und gucken mal, was das zweite To-Do auf der Liste ist. Babyschalenberatung bei den Zwergperten. An dieser Stelle sei direkt mal gesagt, wir machen hier keine Werbung für die Zwergperten, auch wenn wir selbst auch dort waren.
Also keine bezahlte, das ist natürlich unbezahlte Werbung, ne?
Genau, also es ist ein Fachgeschäft für Autositze, Kinderwägen und Co., für Babyausstattung halt.
So, und wenn wir hier in unsere Abstimmung reinschauen, dann sehen wir eben, dass 69% das zusammen gemacht haben. Für 23% war das kein Thema. Das kann sehr gut sein, wenn man kein Auto hat zum Beispiel oder in der ersten Zeit überhaupt kein Auto fahren möchte. Und die restlichen 8% waren gleichmäßig aufgeteilt, also 4% die Mama, 4% der Papa. Da müssen wir, glaube ich, unterscheiden. Also du hast die Vorarbeit gemacht, quasi zu fragen bei uns jetzt in der Community. Und du hast den Termin vereinbart und die Adresse rausgesucht und dann waren wir.
Du hättest zum Beispiel gar nicht gewusst, dass man in diesen Laden dafür geht.
Genau, das wusste ich nicht. Aber wir waren dann zusammen da, wir haben beide die Beratung gemacht und wir haben beide die Entscheidung getroffen.
Ja, so war das bei uns. Also das war eine ganz gut aufgeteilte Sache, würde ich sagen. Wir haben es auch beide bezahlt. Nächstes To-Do. Alle Anträge, soweit es geht, vorbereiten. Elterngeld, Kindergeld und Co. Da haben wir auch gefragt, wer bereitet die Anträge vor. Und das ist interessant, weil das machen 48% die Mutter, 45% beide und 8% die Väter. Da frage ich mich jetzt, irgendwie passt es ziemlich gut dazu, wie viele Väter überhaupt in Elternzeit gehen.
Ja, ja, wobei ich tatsächlich überrascht bin, 45% hier beide hätte ich niedriger eingestuft, würde wahrscheinlich auch in der Gesamtgesellschaft niedriger stattfinden. Da freut es mich, dass das hier in der Community schon anders ist, weil darüber sprechen wir ja auch immer die ganze Zeit. Und bei uns war das tatsächlich auch, ich würde sagen, am paritätischsten noch mit aufgeteilt, weil dazu natürlich auch diese ganze Informationsbeschaffung, wie kann man denn Elternzeit gestalten, wie kann man das mit dem Elterngeld gestalten, dazu gehört. Das habe ich gemacht, die ganzen Veranstaltungen und so weiter besucht und rausgesucht. Und Marielle hat dann hinterher sich mit dem Antrag rumgeschlagen, sodass ich sagen würde, hier haben wir tatsächlich die Last geschafft, gleichmäßig zu verteilen.
Und das sowohl beim ersten als auch beim zweiten Kind, gell? Weil der Antrag hatte sich ja auch wieder ein bisschen verändert. Die Rahmenbedingungen von uns haben sich verändert und so weiter und so fort. Aber das haben wir tatsächlich gut hingekriegt. Aber es war mega viel Arbeit, muss man auch sagen. Also wenn das noch vor euch liegt, da habt ihr einiges zu tun. Und wenn ihr die Infos komprimierter haben möchtet und von uns lernen möchtet, wie ihr euren Elterngeldantrag easy ausfüllt und vor allem auch miteinander ja darüber sprecht, wie ihr eure Elternzeit denn gut aufteilen könnt, dann könnt ihr in die Elternzeitplanungs-Masterclass am 7. und 8. Oktober kommen. Bis zum 22.09. gibt es noch den Frühbucherpreis. Wir freuen uns sehr, wenn ihr da mit dabei seid und mit uns gemeinsam die Elternzeitplanung angeht, damit das bei euch in sowohl diesem Punkt gleichberechtigt abläuft, aber auch in denen, die jetzt noch kommen.
Ja, wo es kein Problem zu geben scheint, ist bei der Namensfindung, denn da sind 89% zusammen unterwegs, 10% die Mama. Der Papa kein einziges Mal alleine, das wundert mich jetzt tatsächlich. Papa ist das da an der Stelle egal ist bei den 11%. Und 1% hat tatsächlich gesagt, niemand hat sich darum gekümmert. Da frage ich mich jetzt, wie tatsächlich das Kind am Ende des Tages den Namen bekommen hat.
Das werden wir vielleicht mal erfahren, wer da nachgedrückt hat, dass keiner sich um die Namensfindung gekümmert hat. Vielleicht ist das eine Familie, wo dann das Kind immer so heißt wie der Vater oder die Mutter.
Ja, oder es wurde sich einfach verdrückt. Ne? Also ich würde hier auch sagen, wir sind bei den 89%, das haben wir beide gemacht, bei den beiden Kindern. Dann.
Jetzt wird's spannend.
Ja.
Der nächste Punkt ist Hebamme und Geburtsvorbereitungskurs suchen und Bewerbungen bei der Kita. Das wurde alles in einem Fragensticker geschickt. Und da habe ich auch gefragt, wer kümmert sich denn darum? Das liegt zu 71% bei den Müttern und zu 29% bei beidem. Ich würde sagen, wenn wir diese Abstimmung getrennt hätten, zwischen Hebamme, Geburtsvorbereitungskurs suchen und Kita suchen, dann wäre es wahrscheinlich noch viel krasser gewesen, dass sich darum die Frauen kümmern. Weil ja, die Frau betrifft nun mal hauptsächlich die Hebamme. Ich glaube, die Männer sind da, haben da nicht so sehr eine Meinung zu. Und ich glaube, Männer sind da auch tatsächlich noch schockierter, wie früh man eine Hebamme suchen muss. Denn positiver Schwangerschaftstest bedeutet sofort Hebamme suchen. Darüber hatten wir, glaube ich, auch schon separat in anderen Folgen gesprochen. Wir hatten ja auch mal Marie und Anja von Hallo Hebamme zu Gast in einem Interview und haben mit ihnen auch über den Hebammenmangel gesprochen. Das ist der Wahnsinn und das ist ein riesiges Orga-To-Do, dass man da teilweise 30 Hebammen durchtelefonieren muss, um eine für sich zu finden. Und Geburtsvorbereitungskurse sieht es leider nicht besser aus. Bei der Kita geht es dann weiter. Ja, das ist ein riesen Orga-Ding, was man da im Kopf hat. Und ich muss sagen, beim ersten Kind hatte ich das nicht so sehr auf dem Schirm, weil ich da dachte, naja, ich warte erstmal die 12 Wochen ab und dann suche ich eine Hebamme. Und dann habe ich erstmal gemerkt, dass das ein riesiger Fehler war. Beim zweiten Kind war das tatsächlich so, dass ich schon bevor ich überhaupt, als wir beschlossen haben, wir fangen an, schwanger zu werden, wir versuchen es, habe ich schon angefangen zu recherchieren, welche Hebammen es in der Nähe gibt. Also das ist echt ein Thema, was einen wahnsinnigen mentalen Druck auslösen kann, wenn man da die ganze Zeit drüber nachdenkt und sagt, okay, ich muss das organisieren, ich muss da jemanden finden, das ist super wichtig. Da können Väter vielleicht ein bisschen mehr unterstützen. Würde wahrscheinlich helfen.
Ja, würde helfen, ist aber tatsächlich aus meiner Perspektive auch etwas begrenzt. Also ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, bei der ersten Schwangerschaft, 14. Woche, du hast es selbst nicht auf dem Schirm gehabt. Ich persönlich hätte es noch viel später auf dem Schirm gehabt. Ich hätte mich wahrscheinlich irgendwann im letzten Drittel der Schwangerschaft angefangen, darum zu kümmern. Also aus meiner Perspektive ist die Hilfe, die der Mann hier tätigen kann, ist die Telefonnummern rauszusuchen und vielleicht eine Priorisierungsliste durchzuführen und dann bei den Gesprächen dabei zu sein. Aber so die letztendliche Entscheidung, das, finde ich, liegt halt einfach bei der Mutter, weil sie diejenige ist, die am meisten quasi mit der Hebamme zusammenarbeitet. Also ich kann meine Fragen stellen, das ist auch schön, die zu beantworten zu bekommen. Ich würde da auch zur Not noch das Telefon in die Hand nehmen können und den Kinderarzt oder die Kinderärztin anrufen können, wenn ich da eine Frage habe. Aber für die Mama ist es natürlich so, dass sie dann jedes Mal dahin laufen müsste oder ins Krankenhaus gehen müsste, um diese Untersuchung zu machen und zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Und das ist natürlich schon wieder ein riesengroßer Aufwand. Aber Marielle, wie siehst du das denn? Wie hätte ich denn da unterstützen können, außer jetzt zu sagen, wir müssen das machen und hier, ich habe schon mal 10 Telefonnummern rausgesucht.
Naja, das wäre zum Beispiel schon mal echt cool gewesen, mir da ja auch das Gefühl zu geben, dass du mit on board bist. Und wahrscheinlich ist es nicht so sehr bei der Hebamme, aber zum Beispiel sowas Geburtsvorbereitungskurs suchen, das hättest auch du tun können. Oder diese Auseinandersetzung dann mit der Krankenkasse, was wird bezahlt, was wird nicht bezahlt. Da muss man ja echt genau gucken bei diesen Geburtsvorbereitungskursen, aber tatsächlich eher so Hintergrundorga, gell? Aber es ist einfach was, was schon hilft, wenn du weißt, dass ich das auf dem Schirm habe. Wenn du weißt, als Mann, deine Frau hat diesen Orga-Aufwand im Hinterkopf und kann sich deshalb vielleicht heute mal nicht überlegen, was es zu Abend gibt, weil sie stattdessen 30 Hebammen durchtelefoniert hat.
So, und das finde ich jetzt nämlich einen sehr, sehr wichtigen Hinweis, den du gebracht hast. Es geht bei solchen Themen, ne, es geht ja auch zum Beispiel nachher nochmal um die Krankenhausauswahl, gar nicht so sehr, dass man diesen Task dann tatsächlich übernimmt und diesen Mental Load reduziert, sondern vielleicht alles andere, was gerade drumherum ist. Also zu sagen hier, wir haben ja jetzt hier schon einige Aufgaben gehabt, diese eben zu übernehmen, damit dann eben auch Platz ist, um sich um wirklich persönliche Sachen wie jetzt Hebamme, Geburtsvorbereitungskurs und Krankenhaus oder Geburtsort dann kümmern zu können.
Wollen wir uns direkt mal anschauen, wie es mit dem Geburtsort aussieht, was da die Aufgabe ist. Die wurde nämlich auch genannt als Geburtsort klären. Ja? Damit ist wahrscheinlich gemeint, sich mal die Kliniken anzugucken, zu überlegen, okay, wollen wir eigentlich eine Hausgeburt machen? Wollen wir eine ambulante Geburt machen? Wollen wir im Krankenhaus das machen? Wie soll das ablaufen? Auch da habe ich gefragt, wer klärt den Geburtsort? 56% die Mama, 42% beide und 2% der Papa. Spannend. Also ich hätte dir was erzählt, wenn du mir erklärt hättest, wo ich das Kind zu gebären habe.
Ja, das ist tatsächlich auch eine der Entscheidungen, wo ich mich ganz bewusst, also das hatte ich auf dem Schirm, ne? Das Kind muss ja irgendwo zur Welt kommen, das hatte ich auch relativ früh auf dem Schirm, aber das war eine der Sachen, wo ich mich bewusst zurückgehalten habe, weil meine Rolle während des ganzen Geburtsvorganges ist eine unterstützende Rolle. Also das heißt, ich mache das, damit es dir möglichst gut geht und ich dich möglichst entlaste und da ist es mir relativ egal, in welchem Krankenhaus das ist und da ist es mir relativ egal, was ich dafür zu tun habe, Hauptsache dir ging es gut. Also da haben wir dann natürlich vorher gesprochen und bei den Krankenhäusern war es so, dass wir halt gesagt haben, okay, wir bräuchten gerne 2 Krankenhäuser, wir hätten gerne 1, wo eine Kinderklinik mit drin ist, falls während der Schwangerschaft noch irgendwelche Komplikationen auftauchen und uns das dann sicherer ist und ein alternatives Krankenhaus, wo wir hingehen, wenn quasi ja keine Anzeichen für irgendwelche Schwierigkeiten vorhanden sind.
Einfach, weil das Nähere war. Okay?
Genau, das war das Nähere. So, und ne, das war so quasi die Bedingung, die wir gemeinsam entschieden haben. Und wir waren natürlich auf diesen ganzen Infoveranstaltungen zusammen und so. Aber du
aber
hast
auch nur beim ersten Kind. Beim zweiten Kind habe ich die Infoveranstaltung alleine gemacht. Corona-bedingt auch.
Genau, das war Corona-bedingt. Das war erstens online. Zweitens war es dann tatsächlich auch so, dass ich ja gar nicht mit ins Krankenhaus durfte. Weder zu den Voruntersuchungen, auch bei der Frauenärztin durfte ich ja nicht mit. Und ich durfte auch bei der Geburt selbst erst kommen, als Marielle gesagt hat, ja okay, ich bin jetzt im Kreißsaal angekommen, die Geburt beginnt jetzt gleich, du kannst dich auf den Weg machen. Also vorher durfte ich das Krankenhaus auch gar nicht betreten. Was ich tatsächlich dann aus meiner Perspektive auch als Belastung wahrgenommen hatte, ich wäre gerne früher unterstützend da gewesen. Das weiß ich nicht, wie es für dich war.
Ja, der Zeitraum war ja nicht so lang. Ich glaube, es wäre schlimm gewesen, wenn ich da irgendwie 4-5 Stunden alleine gewesen wäre. Aber ich war de facto ja nur eine halbe Stunde alleine. Ich glaube, das ist für die Mütter, die eine erste Geburt haben und so lange alleine sind dann, weil da dauert es ja typischerweise länger, bis man in den Kreißsaal kommt, deutlich schlimmer gewesen in der Corona-Zeit, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es immer noch so abläuft. Das war für mich jetzt nicht so schlimm. Es war de facto eine halbe Stunde, die ich alleine war.
Ja, ich meine auch eher so das Vorfeld, ne? Also quasi diese Ungewissheit kann man da jetzt rein. Und ich meine, das hat dich ja schon sehr beschäftigt. Da haben wir viel drüber gesprochen.
Ich habe wöchentlich die Regularien gecheckt, ob sich irgendwas geändert hat und so. Das war tatsächlich auch ein Mental-Load-Punkt in der Schwangerschaft, dass ich immer wieder geguckt habe, ändern sich irgendwie die Regularien? Kannst du vielleicht doch wenigstens einmal mit zur Frauenärztin kommen? In welchem Krankenhaus gibt es welche Regelungen? Da gab es schon einiges, aber ich glaube, das ist eine Spezialsituation wegen Corona jetzt, gell?
Ja,
aber zusätzlicher Mental Load natürlich.
Auf jeden Fall. Und ich meine, sowas kann halt auch immer mal wieder passieren, dass solche Regularien dann kommen. Und ich meine, für mich aus der Papa-Perspektive war das auch schon extrem schade, ne? Also ich habe den Herzschlag von unserem Baby-Investor nicht vorher gehört. Ich war bei keinem einzigen Ultraschall dabei, sondern für mich war es tatsächlich dann erst so, dass ich das erste Mal Kontakt zu ihm hatte, als er dann auch wirklich auf der Welt war. Jetzt mal abgesehen von den Tritten durch den Bauch, aber so dieses Dabeisein, wenn die Untersuchungen passieren und Herzschlag hören und so weiter, das ist alles an mir vorbeigegangen.
Ja, aber jetzt schweifen wir hier vom Thema ab. Wir gehen zurück zu den Orga-To-Dos, denn da gibt es noch mehr. Ihr habt es noch nicht geschafft. Es gibt noch einen Punkt, der auch ganz spannend ist, wie der verteilt ist. Räumliche Platzprobleme im Zuhause organisieren, also Platz fürs Kind schaffen. Da habe ich gefragt, wer räumt denn nun um? Da ist es tatsächlich mal ganz schön verteilt. Die Mama macht das zu 27%, der Papa zu 20% und 51% beide. Bei 2% keiner. Da gibt es wohl nichts rumzuräumen. Die haben genug Platz. Ich glaube, wir haben das tatsächlich auch ganz gut aufgeteilt, gell? Das war jetzt nicht so ein Thema. Wir haben darüber gesprochen, wo soll das Babybett hin? Was schieben wir vielleicht ein bisschen zur Seite? Und dann hast du das gemacht, während ich im Krankenhaus war, beziehungsweise ein paar Dinge haben wir vorher einfach vorbereitet. Ich habe Möbel, glaube ich, online rausgesucht und du hast sie aufgebaut.
Genau, das hat gut funktioniert, würde ich sagen. Dann gab es hier den Punkt Essen für Wochenbett vorkochen. Das ist natürlich besonders dann relevant, wenn man im Wochenbett alleine ist, weil der Mann zum Beispiel oder der Lieblingsmensch schon wieder arbeiten geht oder einfach nicht kochen kann oder kochen will. Dann wird das relevant. Bei uns war das nicht relevant. In der Vorbesprechung hat Marielle zwar gesagt, oh, ich habe auch vorgekocht, aber sie meinte damit, dass sie sich einen Linseneintopf gekocht hat und den in 3 Portionen aufgeteilt hatte, weil ich das Zeug weder riechen noch essen kann.
Ansonsten, und ich es aber liebe.
Genau, ansonsten habe ich mich dann da einfach ums Essen gekümmert. Und wenn man sich das jetzt hier anguckt, dann sieht man das natürlich auch. Es sind 39%, wo das die Mutter macht, 13%, wo das der Vater macht, 16%, wo es beide machen. Und den anderen 32%, naja, denen ging es dann so wie uns. Die haben halt einfach nicht vorgekocht, sondern die haben entweder Essen bestellt. Ich glaube, wir haben 2 Tage hintereinander Pizza uns bestellt, haben ansonsten einfach gekocht.
Ja, jetzt wird es aber wieder spektakulärer bei dem Punkt, gegebenenfalls schon mal Kontakt zu anderen werdenden Eltern knüpfen. Und da habe ich auch gefragt, wer knüpft Kontakte? 42% die Mütter, 2% die Väter, 9% beide und 47% keiner. Also mir war das total wichtig, Kontakte zu knüpfen, auch schon in der Schwangerschaft. Sei es jetzt im Sportkurs für Schwangere, im Geburtsvorbereitungskurs nicht so sehr, aber ich habe tatsächlich online in so Foren und so auch geschrieben mit anderen, die jetzt einen ähnlichen Geburtstermin hatten, einfach um Austausch zu haben, weil vor allem auch in unserem Freundeskreis Babys noch so gar kein Thema waren und mir da wirklich der Austausch auf Augenhöhe wichtig war. Und ich habe auch im örtlichen Forum schon mal geguckt, also Online-Forum des Ortes, in dem wir damals gewohnt haben, wer denn noch so schwanger ist, damit man sich dann später mal mit den Babys treffen kann. Ja, Mike, wie war das bei dir? Hast du Kontakte geknüpft?
Nein. Also für mich war das überhaupt gar kein Thema. Ich war dann, als der Junior-Investor auf der Welt war, mal bei 1, 2, 3 Veranstaltungen, die aber dann auch ausschließlich für Mütter ausgeschrieben waren.
Also so Krabbeltreff und so.
Genau, ich dann aber trotzdem hingegangen bin aus Protest, mich da dann aber super unwohl gefühlt habe und dann auch wieder da ferngeblieben bin. Und während der Schwangerschaft war das für mich tatsächlich überhaupt gar kein Thema. Da hatte ich gar kein Bedürfnis nach. Deswegen habe ich mich da auch gar nicht drum gekümmert. Ich war aber auch in den sozialen Medien tatsächlich in den Papa-Gruppen drin. Bin ich aber auch schnell wieder raus, weil das hat so meine Erwartungen erfüllt an das Ganze. Und das war ein Fehlversuch.
Okay. Also ich habe mich um die Kontakte gekümmert und frühzeitig geschaut, wo unsere beiden Kids Freunde finden könnten. Auch wenn sie noch gar nicht haben wollten zu dem Zeitpunkt. Nächstes To-Do, einlesen, was ein Baby wirklich braucht. Wer liest sich ein? 65% die Mama, 29% beide. Papas lesen sich wohl nur zu 3% ein und 3% lesen sich gar nicht ein. Bei uns trifft das auch ziemlich so zu. Ich habe mich schon eingelesen, gerade was so die Ernährung angeht und ja, so gesundheitliche Sachen und sowas. Da habe ich schon einiges recherchiert. Ich glaube, du hast nicht gelesen. Du hast einfach das auf dich zukommen lassen und warst ganz selbstbewusst, dass wir das schon hinkriegen mit dem Baby.
Ja, also es sind natürlich 2 Faktoren, die jetzt hier an der Stelle zum Tragen kommen. Also einmal ja, ich habe es einmal auf mich zukommen lassen, aber diese Gelassenheit, die da dann auch gekommen ist, liegt einfach daran, dass ich seit 15 Jahren mit Kindern zu dem Zeitpunkt schon gearbeitet habe und mein Studium diese ganze Entwicklung einfach schon durchgenommen hat. Also das, was Marielle an dem Zeitpunkt dann gelesen hat, das hatte ich einfach schon in meinem Studium drin und habe es dementsprechend auf mich zukommen lassen. Wir haben uns tatsächlich über diese Aspekte dann aber sehr, sehr viel ausgetauscht. Also das war eine Zeit lang wirklich Thema einfach beim Abendessen. Und wenn man da jetzt noch so Erziehungsfragen mit reinnimmt, wie man das auch das Familienleben gestalten möchte, das ist bis heute so, dass wir das regelmäßig besprechen und diskutieren und da unsere Perspektive miteinander teilen.
Ja, und was wir auch regelmäßig besprechen, sind die Finanzen. Und das ist das letzte To-Do auf der Liste, das ihr so genannt habt. Das lautet absprechen, ob man alles neu oder Secondhand kaufen kann. Denn es ist ja auch eine finanzielle Frage. Da habe ich euch gefragt, wer rechnet durch? 17% die Mamas, 5% die Papas, 59% beide und 19% keiner. Ja, ich würde sagen, bei uns hat eher keiner durchgerechnet. Wir wussten, was wir uns leisten können, weil wir regelmäßig unseren Monatsabschluss machen. Und für uns war das ganz unabhängig vom Geld klar, dass wir möglichst das meiste Secondhand kaufen, weil es einfach noch gut ist und aus Nachhaltigkeitsaspekten, Umweltaspekten einfach vollkommen gut ist.
Es war für uns die klare Entscheidung. Das, was neu kam, ist das, was quasi an Geschenken zur Geburt dann reinkam. Aber für uns war Secondhand völlig ausreichend. Das ist jetzt erst, wo der Junior Investor 4 ist und durch Corona tatsächlich die ganzen Babyflohmärkte nicht mehr da sind, dass wir jetzt angefangen haben, Dinge neu zu kaufen.
Naja, vor allem, weil mit 4 auch einfach die Sachen oftmals kaputt gehen. Da gibt es gar nicht mehr so einen Secondhand-Markt, weil die Kids einfach Löcher in die Hosen machen und so. Ja, aber anderes Thema. Das waren jetzt eine ganze Menge To-Dos, was man alles so zu tun hat. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass die Prozentzahlen, wer das so übernimmt, einige waren bei beide. Wir haben aber auch eine sehr gleichberechtigte Community, würde ich sagen. Und ansonsten war viel bei den Frauen. Was niemals der Fall war, war, dass es irgendwas gab, was ausschließlich die Väter übernommen haben. Ja, oder vorrangig die Väter. Das ist genau die Problematik, die wir mit dieser Folge mal aufzeigen wollen. Es geht nicht darum, dass ihr alles gleich macht oder beide alles macht oder dass die Väter unbedingt Dinge alleine machen und die Mütter daran nicht mehr teilhaben, sondern es geht darum, sich dessen bewusst zu sein, was alles auf der To-Do-Liste steht. Vor allem auch für die Väter, dass die wissen, dass die Frauen da sehr, sehr viel im Kopf haben und sich wahrscheinlich auch aufgrund der körperlichen Veränderungen so da einfach frühzeitig mit beschäftigen und dass man ja sich da versucht, gegenseitig zu unterstützen in dieser Zeit und Bewusstsein schafft für diese riesige To-Do-Liste, weil wenn das Baby dann mal da ist, wird es ja nicht weniger.
Nein, also das, was hier quasi passiert während der Schwangerschaft und das, was wir jetzt auch in den Abstimmungen gesehen haben, obwohl wir eine aufgeklärte und gleichberechtigte Community haben.
Vielleicht auch unsere Beziehung war ja auch so.
Ja, genau. Bei uns war es ja auch so, obwohl wir eigentlich eine sehr paritätische Beziehung führen und das heute bestimmt besser ist als vorher, fängt da einfach diese Mental Load-Falle an. Und zwar sehr extrem, weil diese Aufgaben, die jetzt irgendwie da gestanden haben, ne, die Leute da reingetan haben, das ist ja nur das Endprodukt. Also den Elterngeldantrag auszufüllen, ist ja nur das, was am Ende steht, nach stundenlanger Recherche, Vergleichen, Argumenten aufbereiten und dem Lieblingsmensch erklären. Da sind so viele Stunden ins Land gezogen, bis dann diese Aufgabe tatsächlich abgehakt wird. Und das ist während der Schwangerschaft schon total wichtig, das sichtbar zu machen, damit eben die Aufgaben auch entsprechend verteilt werden können und somit schon geübt wird, dass es dann, wenn das Baby da ist, die Aufgaben auch von den Männern wesentlich besser gesehen werden. Und Marielle, wie kriegen wir das denn jetzt sichtbar?
Also eine ganz einfache Methode ist tatsächlich mal alles aufzuschreiben und es nicht im Kopf zu behalten. Das ist auch ein Appell an die werdenden Mütter, nicht alles im Kopf zu bunkern und dann zu erwarten, dass der Lieblingsmensch das schon merkt und einfach automatisch übernimmt, sondern die Dinge sichtbar zu machen. Wir haben zum Beispiel ein Whiteboard, auf das wir heute all solche To-Dos und Gedanken und so weiter aufschreiben, damit wir dann zu unserem regulären wöchentlichen Meeting wirklich drauf gucken können, wissen, was ist alles so auf der Platte des jeweils anderen und dann auch neu aufteilen können, sagen können, okay, wo kann ich unterstützen, was muss derjenige selbst machen und wo kann ich vielleicht dann an anderer Stelle ein bisschen Belastung wegnehmen. Das machen wir tatsächlich jetzt erst mit den zwei Kindern, aber hätten wir das schon viel früher gemacht, hätte das auf jeden Fall viel Stress rausgenommen.
Ja, also es ist ein Learning aus den letzten Jahren und vor allen Dingen auch eines, wenn wir wir reflektieren unsere Beziehung regelmäßig und vor allen Dingen auch diese Meilensteine und dann war das eben eine der Erkenntnisse. Hier, es ist noch zu viel unsichtbar. Und Marielle, du hast gerade eine ganz entscheidende Sache gesagt, ne? Nicht einfach erwarten, dass die Sachen gesehen werden. Es wäre wünschenswert und es ist auch der erstrebenswerte Endzustand in Anführungsstrichen, ne? Da, wo man ja als Beziehung hin will, dass beide das sehen und beide die Verantwortung übernehmen. Aber let's face it, die Realität sieht am Anfang anders aus. Die Realität sieht so aus, dass in fast allen Fällen die Mütter die Aufgaben sehen und in fast allen Fällen die Väter die Aufgaben eben nicht sehen.
Und das liegt nicht am Geschlecht als solches, sondern das liegt an der Sozialisation. Das liegt daran, wie man aufgewachsen ist, was man selbst bei den eigenen Eltern gesehen hat, was in unserer Gesellschaft vorgelebt wird und erwartet wird. Also da muss sich niemand schlecht fühlen und sagen, warum sehe ich das alles oder warum sehe ich das alles nicht? Sondern das ist halt so gelernt, aber man kann daran arbeiten, in beide Richtungen.
Genau, so, und das ist nämlich jetzt der ganz wichtige Punkt. Es ist eine Entschuldigung dafür, wie der Ist-Zustand ist, aber es ist keine Entschuldigung dafür, dass er so bleibt. Also wenn das Ganze so bleibt, nachdem ihr das Ganze wisst, ja, dann liegt die Schuld einfach bei der Person selbst. Also das heißt, wir müssen Sachen sichtbar machen. Marielle, du hast es gesagt, ich möchte damit die Folge auch abschließen. Nehmt euch die Zeit, schreibt alles auf und vor allen Dingen nicht nur das Endprodukt, sondern die ganzen Schritte, die nötig sind, um zu diesem Endprodukt zu kommen. Also auch die Recherche, die Argumentationsaufbereitung und das Erzählen an den Lieblingsmenschen, all das kommt auf ein Whiteboard und dann werden die Aufgaben verteilt und zwar möglichst paritätisch.
So, und jetzt hast du schon gesagt, wir sind am Ende der Folge. Da möchte ich die Gelegenheit natürlich nochmal nutzen. Wenn ihr Unterstützung möchtet bei eurer Elternzeitplanung und euch eben wünscht, dass da schon mal ein bisschen mentale Belastung rausgeht, weil ihr eine Abkürzung kennenlernt, wie ihr für euch gemeinsam eure gleichberechtigte Partnerschaft erhaltet und gleichberechtigt Eltern werdet, dann ist die Elternzeitplanungs-Masterclass am 7. und 8. Oktober das Richtige für euch. Ihr werdet jede Menge Spaß haben, ihr werdet jede Menge lernen und ihr werdet mit uns ganz eng zusammenarbeiten. Wir freuen uns auf euch und ihr findet in den Shownotes den Link zur Anmeldung, zu allen Infos und könnt uns natürlich auch noch Nachrichten schreiben, wenn ihr Fragen habt.
Bis dahin eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche Montag wieder hier im Beziehungsinvestorinnen-Podcast.